Hallo Leute, ich bin Linus und das ist der Podcast Pop und andere Katastrophen. Den nutze ich so für Begegnungen und für Interviews. Also früher hätte ich das dann immer alles abgetippt und feierlich in einem Fanzine veröffentlicht oder geschaut, dass ich es in irgendeinem Kulturmedium veröffentlichen kann. Aber die Zeiten haben sich gefühlt sehr geändert und ich finde persönlich auch selber die Möglichkeit reizvoll, dass man ein Gespräch mit einer interessanten Person führt und dann eben dieses Gespräch so rausbringt und kein editiertes Text-Adventure davon. Also wenn es der Talk hergibt. Und damit sind wir bei dieser Folge. Ich habe Katja Alexejew besucht. Ich bin auf die gestoßen, weil sie dieses Jahr Kandidatin war für das Oberbürgermeisterinnenamt von Köln. Für die Partei Die Partei. Wer kennt sie nicht? Von der Kandidatur trat sie dann zurück, es gab Beef, auch darüber werden wir sprechen. Aber Katja ist viel mehr als eine Episode von Satire Lokalpolitik. Sie macht Lobbyarbeit für behinderte Menschen und zwar weit über, hier müsste man mal eine Rampe hinbauen, hinaus. Sie spricht über körperliche Bedürfnisse und Sex. Und ihr Blog und ihr Instagram-Feed sind unterhaltsam, aber vermitteln einfach auch einen sehr interessanten Einblick in ihre Welt. Kampf mit Behörden, Kassen und Schwellen, alles inklusive. Katja Alexejew. Habt ihr es? Checkt sie aus und hört ihr jetzt zu. Wir haben uns bei ihr getroffen. Es war noch sehr schönes Wetter, kann ich mich erinnern. Am Anfang war auch die Verandatür noch auf. Bei diesem Podcast hört man wirklich die Vögel singen. Los geht's, Leute. Hallo Katja, schön, dass ich hier bei dir zu Gast sein darf, in deiner Terrassenwohnung. So viel kann man ja vielleicht verraten.
Ja, klar.
Ich habe ja vorab ein paar Worte gesagt. Du musst dich also jetzt nicht mehr selber vorstellen, aber sag doch einfach mal, wie geht es dir heute? Wie ist so die Stimmung?
Ja, mir geht's eigentlich ganz gut heute. Ich freue mich auf die Stunde hier mit dir und bin gespannt, worüber wir heute alles sprechen werden.
Es gibt ja so viele Ansatzpunkte, wo man sagen würde, ach, da würde man ja gerne mal hier mit Katja drüber sprechen. Und deshalb bin ich auch so ein bisschen im Stress, weil jetzt zeigt es sich, ob ich als Interviewer so ein bisschen was drauf habe, das alles in seiner Gänze abzudecken. Weißt du, es gibt so Leute, die interviewt man und da ist klar, worum es gehen muss und so ein bisschen, wo man es hinlenken möchte. Aber bei dir, das ist ja so wie, wenn man in ein großen, wenn so eine Mall geht und denkt so, oh, da würde ich gerne nochmal rein und hier gucke ich nochmal.
Ja,
wie ist es dir denn ergangen, diese Corona-Zeit jetzt, dieses 2020? Mhm. Also das hast du ja auch gepostet, du bist ja offensichtlich Risikopatientin und hast ein Beatmungsgerät. Mhm. Kannst du dich noch so erinnern, als es so langsam aufkam, das Thema? Wann hast du denn gemerkt, so, oh je, dieses Jahr wird vielleicht sich was ändern für einen?
Ja, also ich bin es ja eigentlich schon gewohnt, wenn so Grippewellen oder Virus hier ankommen, dass das ein bisschen gefährlicher für mich ist als für alle anderen. Ich habe ja eine Art Muskelschwäche und ja, das bedeutet dann für mich einfach, dass meine Lungenmuskulatur viel schwächer ist als die von anderen Leuten und alles, was an Krankheiten irgendwie aufkommen könnte, die Lunge betreffen, ist für mich halt sehr gefährlich. Und von daher kenne ich das mit der Vogelgrippe, hat mir ja alles. Und deshalb bin ich ja eigentlich ja immer schon sehr darauf gefasst, dass ich ein bisschen mehr aufpassen muss und dass ich mich auf jeden Fall auch impfen muss, sobald ein Impfstoff da ist. Und aber so drastisch wie dieses Jahr habe ich es natürlich noch nie erlebt. Das so richtig klar wurde mir das, als dann die ganzen Ausgangssperren ausgesprochen wurden und das hat mir natürlich Angst gemacht. Also Angst hat mir am allermeisten gemacht, dass ich kann mich noch ganz genau an den Tag erinnern, ich habe bei meinem Sanitätshaus angerufen, das für mein Beatmungsgerät zuständig ist und ich hatte da eine kleine Macke am Display und man konnte halt nicht alle Werte da ablesen. Mhm. War jetzt kein dringender Fall, aber sowas muss eigentlich immer gemeldet werden, damit das auch einwandfrei läuft. Und dann haben mir die Menschen, die da arbeiten, gesagt, dass sie nicht rauskommen werden für so eine Sache, ja. Weil sie jetzt aufpassen müssen und nicht so viele Hausbesuche machen dürfen, nur in den dringendsten Fällen. Und ja, wenn man dann sowas noch nie gehört hat oder erlebt hat, dann hat man natürlich Kopfkino, ne? Und da dachte ich, okay, Kann das jetzt noch drastischer werden? Was ist, wenn das Gerät kaputt ist? Kommt dann überhaupt jemand? Das kann sich jetzt wie ein Hirngespinst anhören, aber für mich war das zu dem Zeitpunkt eine sehr reale Angst und Sorge. Und ich hatte immer die Gewissheit, dass, wenn es mir schlecht geht, ich jederzeit ins Krankenhaus muss oder kann und ich da auch gut versorgt werde. Und ich hatte da einfach Angst davor, was ist, wenn es überfüllt ist. Und ich bin schon so ein sehr aufwendiger Fall, in Anführungsstrichen, würde ich sagen, wenn ich im Krankenhaus bin. Und ja, also wie lässt sich das alles managen? Und das waren so ganz, ganz viele Fragen, die ich da hatte und mir leider auch nicht beantwortet werden konnten, weil man ja überhaupt gar keine Erfahrung damit hatte. Und das war auf jeden Fall eine sehr schwierige Zeit, muss ich sagen.
Und hat sich das dann irgendwann so ein bisschen dann auch so normalisiert? Also man hat sich ja, das haben sich ja alle dann so ein bisschen eingefunden. Also man dachte ja bei dem Lockdown kurzfristig, so ist es wie in einem Endzeit-Szenario. Ja, ja. Vielleicht sterben jetzt die Leute ringsum und die Welt geht unter. Und irgendwann, man merkt ja natürlich, vielleicht haben die Leute schon wieder zu viel Vertrauen gefasst, aber... wie ist es so, wie hat sich das so jetzt so für dich entwickelt? Also, bist du noch genauso besorgt oder hast du jetzt auch schon deine Routine in dem Gefühl für Corona?
Ja, also ich bin nicht mehr in so Angst und Panik mehr versetzt. Ich bin da schon auf jeden Fall gechillter geworden. Allerdings muss ich sagen, dass mir das schon große Sorge macht, dass die Leute auch nachlässiger mit den ganzen Regelungen, die es ja dennoch noch gibt, auch wenn es ja wenige jetzt mittlerweile sind, gibt es ja trotzdem. Ja, also ich merke das halt auch immer noch an meinem Verhalten. Ich fahre sehr viel weniger Bahn, also ich bin sehr viel weniger unterwegs. Wenn ich rausgehe, dann nur, wenn ich auch mit meinem Rollstuhl dann dahin fahren kann. Und ja, ich bin halt total gerne im Wald zum Beispiel. Und ich bin letztes Mal zum Königsforst wollte ich fahren und ja, und dann waren da so viele Leute in der Bahn und die haben halt nicht ihre Masken vernünftig getragen und das ist also eigentlich so ein schöner Ausflug für mich, wurde dann zu einem richtigen Horrortrip, weil ja, man kann da halt nicht so Abstand zueinander nehmen und dann ist so mein allerletzter Strohhalm, an dem ich mich dann festhalte, ist, dass die Leute ihre Maske anziehen, wenn sie 2 Zentimeter neben mir stehen und wenn sie das dann nicht tun und ja, wenn ich sie dann darauf anspreche, gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Reaktionen und ich muss auch sagen, ich habe da auch nicht immer wieder Lust darauf, mich zu erklären, dass ich ja der Risikogruppe angehöre und ja, bin dann so ein bisschen traurig über diese unsolidarische Verhaltensweise einiger Menschen.
Ja, so habe ich Bahnfahren dann auch erlebt. Also ich habe mich auch sehr lange dann, ich bin ja selbstständig und konnte mich auch sehr gut rausziehen aus allem. Passte mir auch persönlich ganz gut. Insofern, also es gibt ja Leute, die sind ja gezwungen, einfach die ganze Zeit unterwegs oder irgendwie draußen zu sein und ich musste das nicht und habe es dann auch gerne wahrgenommen. Und als ich dann wieder irgendwie mal in Bahn gestiegen bin, habe ich dann auch gemerkt, so was das für eine mentale Belastung ist, dann immer guckt man, wenn jemand seine Maske nicht auf hat, dann immer diese ganzen Gewaltfantasien, die man dann hat. Also ich fand das richtig anstrengend. Ja. Gar nicht mal, weil die Bedrohungslage jetzt so konkret war, aber sondern weil man eben dann wieder so damit konfrontiert ist, wie sehr einen das Umfeld auch letztlich bestimmt und ja, man kann den Leuten, die Leute sollen doch machen, was richtig ist, können sie das nicht sehen.
Ja, also ich war jetzt auch vor kurzem im Krankenhaus und konnte dann noch endlich mit meiner Lungenfachärztin sprechen. Und ja, sie hat mich ein bisschen beruhigt, aber auch auf der anderen Seite nicht. Sie hat ja gesagt, es gibt ja diese leichten Fälle. Da ist sie sich ganz sicher, dass ich da das packen werde. Aber wenn es mich halt dann doch ein bisschen härter erwischen sollte, dann kann sie halt eben für nichts mehr garantieren, weil wenn ein Mensch ohne Behinderung oder Vorerkrankung dann in so einem Fall auf eine Beatmung angewiesen ist, dann kann sie halt eben auch nicht sagen, was ist dann, wenn derjenige schon bereits seit Jahren an der Beatmung ist. Ja, und dann frage ich mich natürlich, okay, der Winter ist jetzt im Anmarsch, ne? Und wenn da jetzt Leute sich mal Gedanken machen, solidarischer zu handeln, dann ja, macht mir das schon so ein bisschen Sorge.
Ja, gell, wir sitzen jetzt hier und es ist noch so schönes Wetter draußen.
Ja.
Zwitschern die Vögel, aber man hat ja so eine wahnsinnige Unheilsahnung für Herbst und Winter,
genau,
die sich hoffentlich nicht so erfüllen wird. Ja. Also die letzten Winter waren ja auch so sehr mild, also vielleicht ist es ja auch ein bisschen nicht so schlimm. So viel mal dazu, Katja. Genau. Genug Untergangsszenarien, alle, die jetzt schon deprimiert sind. Es gibt auch spannende Sachen oder aktive Sachen, die passiert sind. Denn du hast ja dieses Jahr auch kandidiert für den für das Bürgermeisteramt von Köln.
Ja.
Für die Partei, Bevor wir dazu zu sprechen kommen, du bist es ja leider nicht geworden. Also nee. Du standest ja dann gar nicht mehr zur Wahl. Also es wäre sicherlich knapp geworden. Ich war ehrlich gesagt, ich war jetzt gar nicht mehr in Köln. Das ist vielleicht keine Entschuldigung, aber ist weiterhin jetzt Henriette Reker? Die Wahl war ja schon.
Nee, es ist jetzt Stichwahl zwischen Kosciski und Reker.
Aha.
Genau, jetzt am 27. Genau, wird das entscheiden zwischen den beiden. Ja. Stichwahl.
Stichwahl, ja. Mhm. Gut, wenn ihr das hört, wenn ich das geschnitten habe, ist wahrscheinlich schon,
irgendwer ist
es alles schon entschieden, genau. Aber bevor wir auf diese Ereignisse rund um deine Wahl und deine Abdankung kommen, würde ich nochmal fragen, die Partei, ne, lustiger Verein, wie bist du dazu überhaupt gekommen? Also wann und wie hat sich das ergeben? Also?
Boah, das ist vor 2 oder 3 Jahren ist es passiert. meine damalige Freundin, die hat ja schon ein paar Mal Kontakt gehabt zu Parteimitgliedern und fand das immer ganz gut und hat sich halt immer darüber beklagt, dass ich so unpolitisch bin, dafür, dass ich eigentlich ja sehr viele politische Themen zu besprechen habe. Und ja, und ich muss sagen, ich habe zwar immer gewählt, aber so darüber hinaus war mein politisches Engagement nicht wirklich groß. Wobei ich sehe das jetzt alles anders. Mein Content auf Instagram und auf meinem Blog und so, das ist auch politische Arbeit.
Wahnsinnig, oder? Also.
Genau. Und ja, und dann hat sie halt gesagt, hat sie mir ganz viele Sonneborn-Videos gezeigt und ich fand das eigentlich mal ganz witzig. Und ja, dann hat sie mich gefragt, ob wir mal da nicht vorbeischauen wollen. Und ja, das war so mein Einstieg in die, in Anführungsstrichen, Politik. Genau, und ja, habe mich dann auch nur nach Zeit sehr wohl gefühlt da und ja, habe dann auch ziemlich schnell den Posten als Antidiskriminierungsbeauftragte bekommen. Das fand ich eigentlich auch ganz gut und ja, also eine Zeit lang hat das auch wirklich großen Spaß gemacht.
Hast du die Partei vorher gewählt? Das gibt es ja schon länger, oder?
Nee, gewählt habe ich sie nie, also davor nicht.
Aha. Nein, muss man ja auch
also,
nicht.
Also. Wenn ich ehrlich bin, ich war zwar in der Partei, aber habe dennoch auch noch anderweitig gewählt. Also es war halt ein ehrenamtliches Engagement immer für mich, das mir Spaß bereitet hat, aber nie für mich irgendwie ernsthafte Politik. Ja, war für mich keine ernsthafte Politik im Sinne von wie Die Linke zum Beispiel. Und dadurch, dass ich auch so krass betroffen bin von politischen Entscheidungen und muss ich halt auch immer zusehen, wen ich da unterstütze und wer meine Bedürfnisse mehr im Auge hat in Bezug auf die gesellschaftliche Teilhabe. Ne? Das sind ja auch ganz viele unterschiedliche Meinungen in den verschiedenen Parteien, wie sie sich dazu äußern. Genau.
Das stimmt, das klingt ja auch sehr vernünftig.
Das ist jetzt ein Geheimnis, das verrate ich euch.
Ja, also eben, also man unterschätzt es ja auch immer, gerade auch so in so bei kommunalen Sachen, dass es ja nicht nur um Ideologien geht und was hat Merkel gemacht, sondern dass es ja tatsächlich um konkrete Projekte gibt und gerade auch sowas wie Inklusion, da gibt es ja sicherlich ganz unterschiedliche Ausprägungen, wie das eine Partei wahrnimmt und was sie daraus machen will oder auch nicht.
Mhm.
Gut, so, also du warst in die Partei und das war ganz nett, du bist zu Wien in so eine Sekte eingeführt worden, genau. Hier komm doch mal mit, das wird dir gefallen und lauter super Leute, wir haben ertragen all dieselben Klamotten und so. Man hat dich ja auch in dem Parteioutfit gesehen, obwohl es sind gar nicht mehr so diese, es waren ja am Anfang nur so die billigsten C&A grauen Anzüge, genau. Und diese rote Krawatte, du sahst etwas schicker aus.
Ja, das war mir immer wichtig. Genau, ich liebe Romana und da kaufe ich immer sehr gerne ein und fand es dann da schöner als beim C&A.
Bei Romana? Gibt es das noch in Köln hier?
Ja, gibt es ganz viele Filialen. Ich liebe die Vintage-Ecke. Genau.
Ich war da früher auch immer, aber bei der am Rudolfplatz, der war doch dann irgendwann weg.
Nee, ich glaube, der ist da immer, also Rudolf Neumarkt dazwischen irgendwo. Aber ich mag den in der Südstadt zum Beispiel lieber, genau. In der Severinstraße heißt sie, glaube ich. Das ist auch nochmal, ne?
Ah ja, also wer jetzt denkt, sowas betrifft mich ja nicht, aber wir sind beide sehr gut gekleidet und ihr sollt euch an unseren Tipps orientieren. Humana, die Vintage-Abteilung.
Genau.
Und genau, ich habe auf deinem Instagram-Profil, wo ja wirklich auch viel passiert und wo man viel schon verfolgen kann von deinen Themen, da sieht man dich auch mehrfach mit dem Parteichef Martin Sonneborn.
Ja, genau.
Und kannst du uns mal sagen, wie ist so euer Verhältnis gewesen? Also habt ihr euch nur dreimal für ein Foto getroffen oder habt ihr euch auch mal ausgetauscht? Ist das?
Ja, also mein Kontakt zu ihm war nie sehr persönlich, sondern wenn hier große Veranstaltungen vom KV Köln waren, da war zum Beispiel, ich kann mir so schlecht Zeiten merken, wann etwas passiert ist, aber ich glaube vor ein oder zwei Jahren war zum Beispiel eine große Party und da kamen alle Mitglieder von anderen Bundesländern hier rüber zu uns und haben gefeiert und da war er zum Beispiel da und dann macht er ja auch zwischendurch seine Satireabende. An einem Abend war ich halt auch da und dann sind wir halt als Gruppe zusammen in die Kneipe gegangen und aber darüber hinaus hatte ich halt eigentlich nie wirklich Kontakt zu ihm. Also der war, ich fand ihn immer ganz nett, aber da gab es ja auch noch keine Reibungspunkte oder irgendwie Momente, wo ich gedacht hätte oder mir gewünscht hätte, dass er mehr Stellung dazu nimmt. Genau, das hat mich dann ja eher nach diesem Weiß-Artikel über die Partei und die sexuellen Übergriffe und dann ist es mir halt eher aufgefallen, dass ich mir da gewünscht hätte, da wäre noch ein bisschen mehr passiert und die haben da ja so eine Aktion dann gestartet, 100 Tage Männeraufnahmestopp oder so. Und parallel dazu haben dann Frauen, glaube ich, die krassesten sexistischen Aussagen veröffentlicht, die man so in der im Kontext der Partei mitbekommen hat oder miterlebt hat. Was ich halt auch so ein bisschen schwierig fand, weil ich meine, was bringt es einem, die ganzen Sprüche und Sätze nochmal zu veröffentlichen, so nach dem Motto, ja, und das war das sexistischste Schwein Nummer 1. Also ich weiß nicht, also es macht es ja nicht besser. Also im Gegenteil, finde ich, irgendwie ist das auch noch sowas von, ja, wie soll ich sagen, ja, nicht Lob, aber irgendwie ist das so eine Art,
ja, dass man damit dann doch auch nochmal irgendwie nach draußen geht und so.
Schon
Werbung.
Genau, Satire-Ding daraus zu machen. Also ich finde das halt unangebracht. Sexismus ist auf jeden Fall ein ernstes Thema und da hat einfach Witz und Satire einfach da auch nichts mehr zu tun, finde ich, zu suchen. Und und mehr habe ich da ehrlich gesagt auch nicht erlebt an Gegenmaßnahmen, würde ich sagen. Ich habe auch, nachdem ich auch zurückgetreten bin, habe ich ja auch mehrfach Martin Sonneborn verlinkt Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass er es gelesen hat und mitbekommen hat. Und vor allem, weil der KV Köln auch im relativ engen Kontakt auch zu ihm steht. Und das war auf jeden Fall Thema. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und es wurde nie reagiert. Ja.
Bestimmt, ja. Also ich kann da ja gar nicht so, habe ja gar nicht so eine Innensicht, aber natürlich ja. Für mich von außen und auch in meinem Interview damals hatte ich schon, ich war ja auch ein bisschen enttäuscht, dass er das nicht so zu seinem Thema macht und da irgendwie seine Position nutzt, um da, der könnte ja ganz viel in der Partei bewirken, wo die Leute vielleicht im Kleinen ganz hart arbeiten müssen, um da was zu bewirken. Da könnte er von oben, weil viele ja auf ihn schauen, auch eben, ja, eben. Diese komischen Dudes, da könnte der viel zu Raison bringen und das will er aus irgendeinem Grund nicht und er kann, das kann auch nicht zugegeben werden, dass es dann ein Problem gibt. Und dadurch, finde ich, verschleppt sich da einiges, beziehungsweise. Aber gut, also so interpretiert er das und naja, so ist es wohl.
Ja.
Aber hast du denn als Antidiskriminierungsbeauftragte dann auch da irgendwie tätig werden können oder hat sich da gar nichts, also hattest du dann viel zu tun, kamen die Leute dann dauernd oder wie war so diese Funktion?
Nein, also viel, so richtig viel zu tun gab es nicht. Es gab halt immer mal wieder Fälle, wo sich Menschen an mich gewandt haben, weil sich der ein oder andere oder die eine oder andere, es waren auch Frauen, die sexistisch sich verhalten haben, nicht nur Männer, das war beiderseitig. Und genau, also ich fand es halt auch immer so krass, dass mir das gemeldet wurde, aber immer gesagt wurde, ja, aber ich möchte jetzt nicht, dass du da aktiv wirst, weil ich habe dir ja keinen Schaden von getragen. Ich möchte einfach nur, dass du das weißt, du das im Auge hast. Und ja, also da bin ich halt auch anderer Meinung. Also man muss nicht erst einen Schaden davon tragen, um etwas gegen Sexismus unternehmen zu können. Und ja, und ich habe das dann halt natürlich auch immer dem Vorstand. Also ich war ja dann in dem Sinne auch eng mit dem Vorstand verbunden und habe das dann auch immer so weitergeleitet. Und ja, dann hat man sich vielleicht noch irgendwie was ausgedacht, wie man etwas schreiben könnte. Und dann hat man mich gebeten, etwas vorzuformulieren. Und dann habe ich es getan und dann weggeschickt. Und dann wurde da nicht drauf reagiert. Und irgendwann, also es war einfach nur frustriert, weil ich dann dachte, okay, also warum gibt es dieses Amt, wenn dann doch so viel von einem bestimmten Vorstandsmitglied dann abhängt, der sowieso nicht aktiv dabei wird und mir dann auch die Hände gebunden sind, ja, war es halt einfach nur noch frustrierend irgendwann.
Und hat das dann auch zu der Entscheidung geführt, dass du dann, also du wurdest Kandidatin für das Bürgermeisterinnenamt und das war, glaube ich, wenn ich es richtig, das war so im März.
Ja, oder?
Das
genau,
war
ja.
Auch, das muss auch total verrückt gewesen sein. Da kam ja Corona und du wurdest Bürgermeisterin quasi genau. In Spee schon. War es beides gleichwertig oder? Nee, aber,
ja, beides Schrecken, nein.
Du wurdest schon nominiert, nicht wahr? Du hast nicht, oder wie war das? Also,
genau, also es war irgendwie irgendwann im Winter, kann ich mich noch erinnern, da hat ein Parteikollege gesagt, wie wär's, wenn wir die Katja aufstellen als OB-Kandidatin. Der Marc Benecke ist jetzt nicht mehr verfügbar und es war gerade so ein Abend, da haben wir für irgendwas anderes gearbeitet, für die Partei, irgendwas organisiert und dann kam das mal so nebenher zur Sprache und dann wurde ich gefragt, ob ich denn theoretisch dazu Lust hätte und ich fand das auch eigentlich ganz witzig, die Idee. Ich hatte da auch richtig Bock drauf, genau, und dann hat er gesagt, wenn du das möchtest, dann kann ich das jetzt im Vorstand besprechen und im Vorstand waren, glaube ich, auch alle dafür und dann ging es halt darum, das so an die breite Masse heranzutragen. Und es gab da mal einen Abend, da war ich nicht dabei. Ich glaube, es ging auch um die Kommunalwahlen, die dann jetzt bald bevorstehen. Und da habe ich halt schon mitbekommen, dass einige dagegen waren, dass ich OB-Kandidatin werde. Ich habe mir dabei aber erstmal gar nichts gedacht, weil war mir klar, dass die einen dafür sein werden und die anderen dagegen. Und genau, und dann habe ich halt durch Corona ja auch nochmal so eine riesen Welle eröffnet, auch auf Netzwerk. Ich habe ja mein Statement dazu abgegeben, wie ich mich fühle, wo Menschen sich so verantwortungslos meiner Meinung nach verhalten und nicht an die Regeln halten, die vom Staat ausgesprochen wurden. Und ja, und dann kamen halt Parteimitglieder auf mich zu und haben dann sehr stark rumgeschleimt und gesagt, ah, du hast ja doch Connection zu einigen Journalisten und ja, dann lass uns das doch jetzt mal so und so machen. Und also ich kann es halt einfach nicht haben, wenn man mir vorschreibt, wie ich irgendwie mein Social-Kram zu machen habe. Aber natürlich war der Hintergedanke dabei auch, ja, diesen, das auch für die Partei nutzen zu können, ne? Und ja, und dann hat mich halt eine Freundin darauf angesprochen und gemeint, Katja, also die Leute, die da gerade auf dich zukommen, da musst du aufpassen, das waren auch diejenigen, die quasi auch gegen deine Kandidatur waren. Und ich war einfach so schockiert darüber, weil ich meine, also den einen, den kannte ich ziemlich gut und ich dachte, wir hätten auch ein ziemlich, also relativ gutes Verhältnis im Parteikontext, würde jetzt nicht Freunde sagen, aber genau, und dann hat sie halt so ein bisschen erzählt, was da überhaupt gesagt wurde, dass man sich unsicher sei, ob das denn überhaupt so cool ist, jemand mit Behinderung nach vorne zu stellen, ob das denn auf so viel Zuspruch stoßen wird oder dass ich vielleicht psychisch nicht stabil genug bin, wenn dann irgendwie Kommentare in Bezug auf meine Behinderung kommen, dass mich das irgendwie zu sehr mitnimmt. Und ja, da hat die Freundin dann auch gesagt, ich meine, die Katja macht seit Jahren schon Social Media und irgendwelche Beleidigungen oder dumme Kommentare über ihr Leben oder ihre Behinderung, das wird sie nicht zum ersten Mal hören und damit kann sie sehr gut umgehen. Sie ist eine taffe Persönlichkeit und ja, also ich habe halt mitbekommen, dass vom Vorstand schon so ein bisschen Überzeugungsarbeit ein bisschen geleistet wurde, damit man mich auch wählt. Und ich wurde einstimmig gewählt. Also aber nichtsdestotrotz gab es diese Gespräche und diese Bedenken. Mhm. Und das hat mich halt ja sehr enttäuscht, weil ich eigentlich nie davon ausgegangen bin, dass ich in diesem Kreis ja, nach meiner Behinderung, würde ich sagen, bewertet werde, sondern bin davon ausgegangen, dass man meine Fähigkeiten im Fokus hat. Und ja, das war ein Grund, aber nicht der einzige, weshalb ich ausgetreten bin. Es gab dann halt noch einen relativ, was heißt relativ, meiner Meinung nach einen sehr großen Sexismusfall. Es gab ein Parteimitglied, der hat sich sehr daneben benommen im privaten Rahmen. Und ja, und das hat in dem Sinne Auswirkungen auf den KV Köln gehabt, weil dann die Kneipe den Vorstand angerufen hat und gesagt hat, dass wenn wir nochmal einen Fuß in die Kneipe setzen, dass es dann richtig knallt. Und man hat das dann erläutert, weshalb. Und ja, das fand ich schon heftig. Also, dass da eine Kneipe schon so sehr abgefuckt ist von den Verhaltensweisen der KV Köln-Mitglieder, dass man sagt, ja, ihr kommt hier nicht mehr rein und wenn ihr es tut, dann zerstören wir euren Ruf quasi. Und da war ich schon echt sehr entsetzt und dachte mir, okay, was für eine rosa Wolke hast du dich bisher bewegt, dass du das irgendwie nicht so mitbekommen hast. Und genau, und dann wurde das auch meiner Meinung nach auch erstmal ernst genommen und derjenige wurde auch zur Rede gestellt und oder es wurde versucht, er hat sich geweigert, er wollte kein Gespräch führen und das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, solange das nicht geklärt ist, möchte ich mit dieser Person keinen Wahlkampf führen. Mhm. Weil ich weiß, dass es da Frauen gibt, die ja ihn auf unschöne Art und Weise kennengelernt haben und ich mit meinem feministischen Kontext auch auf Social Media und meiner Einstellung möchte mich halt nicht mit dieser Person dann irgendwie auf Fotos sehen lassen oder generell Wahlkampf führen und habe dann gesagt, dass ich möchte, dass derjenige sich zurückhält, bis das geklärt ist und da waren auch alle derselben Meinung, aber man konnte ihn nicht dazu bewegen, wenn du das Video gesehen hast, was ich gepostet habe, letzte oder vorletzte Woche, da hat man ja auch rauslesen können, wie man den Menschen da so ein bisschen in Schutz genommen hat, dass er ist ja nicht in Gänze scheiße und also so Aussagen wurden getroffen. Er lag vielleicht mal daneben, aber im Großen und Ganzen ist das ein ganz toller Mensch und ja, also es war mir dann
er hat es nicht so gemeint, so wie früher. Ihm ist die Hand ausgerutscht. Das sind dann natürlich fehlt so ein Bewusstsein also für das ganze Problem. Und ja, du hast es ja gerade gesagt, also auf deinem Instagram kann man, da hast du auch nochmal ein Video-Statement jetzt dazu abgegeben, wo du auch tatsächlich so ins Detail gehst und einige Aussagen dann nochmal vorstellst. Also wer sich dafür dann nochmal im Detail das nochmal nachschauen möchte, da ist alles drin. Dann musst du das jetzt nicht nochmal hier alles nochmal nacherzählen. Und wie ist es dir dann so ergangen? Du bist ja aus der Partei auch ausgetreten. Also wie ist jetzt so das Verhältnis? Sind jetzt alle Bande zerschnitten? Wie ist jetzt so dein Verhältnis zur Partei? Also wie haben sich die Leute verhalten danach?
Nee, ich glaube, weil ich es wirklich öffentlich gemacht habe, traut sich, glaube ich, einfach niemand mit mir zu sprechen, weil ich wirklich sehr, sehr sauer war über den Umgang und auch darauf, nachdem man auch darauf hingewiesen hat, was alles falsch läuft, also was ich auch eben mir gerade erzählt habe und das einfach auf taube Ohren gestoßen ist. Nee, also es gibt kein Zurück. Ich habe außer Laura und Lukas mit niemandem Kontakt mehr, also das Letzte, was ich nach meinem Austritt zu hören oder zu lesen bekam, ist, dass ich erbärmlich bin, dass ich sowas quasi veröffentliche, interne Sachen und ja, auch wenn der KV Köln in seinem Statement geschrieben hat, sie sind offen weiterhin für eine Zusammenarbeit, weil sie ja so viel über Inklusion gelernt haben. Es hat sich niemand bei mir entschuldigt. Dieses Statement galt auch nicht mir persönlich, sondern wurde intern veröffentlicht in der Kadergruppe und in dieser WhatsApp-Gruppe. Aber so auf mich hat keiner reagiert und
Das Statement habe ich auch gelesen. Ich hatte ja irgendwie für die Stadtrevue noch was Kleines dazu gemacht und das klang natürlich, also klar, es ist natürlich alles Politik oder so, da hat man gemerkt, da war keine Front aufgemacht, sondern es wurde eigentlich gesagt, ja, es waren Einzelfälle, wir haben, das lief nicht gut, es tut uns so leid, aber das hast du jetzt nicht so, da hast du ihn nicht abgenommen.
Nee. Also ich meine, schon allein sich so dafür zu loben, dass man jetzt auf Barrierefreiheit achtet und so. Also ich fand es ehrlich gesagt lächerlich, weil sie sind kein privater Kegelclub, sondern eine politische Organisation. Und es ist eigentlich traurig, dass ich erst vorbeikommen musste, um sie darauf aufmerksam zu machen. Und sich jetzt dafür zu loben, ist, ja, kann man sich selber denken.
Ja, also das ist wahrscheinlich für viele so Institutionen, ich hatte es ja vorhin auch gesagt, alle finden ja auch Sexismus doof und natürlich Inklusion super Sache, aber man muss natürlich irgendwie ein bisschen mehr machen und sein Bewusstsein da doch nochmal weiter schärfen. Also ich habe in einem Musikmagazin, war ich ja lange Zeit Redakteur, und da haben wir ein Festival, das Melt-Festival, wurde da auch noch mit organisiert. Damals, also jetzt gibt es das Intro-Magazin ja gar nicht mehr, Und wir hatten die Lektorin, hat auch so eine fortschreitende Muskelerkrankung und ist auch auf den Rollstuhl angewiesen und war aber auch immer gerne bei allem dabei und so. Und da kam dann auch plötzlich so auf, dass man natürlich auch so ein, man war dann froh, dass man da dieses Festival da irgendwo im Osten dahingestellt hat. Und dann aber eben natürlich durch jemanden wie eben die Lektorin ist dann überhaupt das Bewusstsein erstmal erschaffen worden, so okay, ja, aber da kommt man ja überall nicht hin und wenn man das nicht mitdenkt und man sieht die Bühnen nicht und so, das ist für Rollstuhlfahrer völlig ungeeignet. Okay. Und ja, also da sollte man zumindest offen sein, also wenn man es schon nicht proaktiv mitgedacht hat, also vielleicht hast du ja wirklich dann trotzdem es ein bisschen wenig war den Leuten, hat ja eine oder andere wirklich was mitgenommen.
Ja, definitiv. Also, wobei, also jetzt in diesem Kontext muss ich auch sagen, barrierefrei war es auch meinetwegen. Ich hatte immer eine Rampe dabei. Es war eigentlich fast immer eine Location, die mit einer Stufe versehen war. Und das heißt, also so richtig aktiv hat die Partei selber, der KV Köln, ja nicht für Barrierefreiheit gesorgt, sondern ich habe mir privat eine Rampe gekauft, das brauche ich natürlich nicht, das brauche ich auch jetzt im privaten Rahmen und so, aber jetzt, wo ich wieder weg bin, weiß ich nicht, ob die, also das müsste man natürlich beobachten, also wie viel sie tatsächlich mitgenommen haben, oder war das jetzt einfach nur so ein Stilmittel, um alles zu beschwichtigen und ja.
Genau, nee, also ich glaube auch bei unserem Festival im Endeffekt, also unserem sage ich es ja gar nicht mehr, ist ja schon lange nicht mehr meins, aber da war dann auch, da war auch viel heiße Luft dann, also so richtig, da passiert eigentlich dann immer nichts. Die Leute wissen es, aber dann kostet es was und so, dann ist es schon vorbei.
Ja, genau.
Also, genau. Ja, wie siehst du denn insgesamt, also das, um jetzt mal von der Partei wegzukommen, so dieses, also früher in meiner Jugend hat da hieß ja noch Integration und es gab ja diese nicht nur die Worte, sondern es ist ja auch so eine Bedeutungsverschiebung damit einhergegangen und wie weit ist denn da so die Gesellschaft oder auch die Politik, also ist es nur ein Schlagwort oder hast du das Gefühl, in den letzten Jahren tut sich einfach was unter diesem Banner?
Sorry. Das ist eine große Frage.
Ja, sorry. Hast du noch Tee? Möchtest du noch?
Ich habe noch. Du kannst dir noch einschenken.
Ja, ich habe ja eigentlich.
Ja, also es wird sehr viel darüber gesprochen, wie etwas sein könnte oder wie es besser wäre. Aber nichtsdestotrotz, also gerade bin ich auch wieder dabei, meine Assistenz. Ich lebe mit 24 Stunden Assistenz, das heißt, es ist rund um die Uhr jemand bei mir und ja gerade in dem Assistenzzimmer und die Person wartet quasi darauf, dass ich jederzeit rufen könnte, um Unterstützung zu bekommen, genau. Und es ist halt dennoch immer noch ein Riesenkampf, also jetzt geht es um die Weiterbewilligung bei mir und ich muss wieder super viele Formulare einsenden und wieder beweisen, dass ich schwerst behindert bin. Also ich glaube, ich mache das gefühlt alle 2 Jahre, dass ich meinen Behindertenausweis versenden muss und vom Arzt einen Bescheid, dass es mir nicht besser geht, dass ich nicht plötzlich laufen kann. Ich weiß nicht, worauf die Ämter immer hoffen. Aber es ist, was ich damit sagen möchte, ein wirklich selbstbestimmtes und würdevolles Leben als Mensch mit Behinderung führen zu können, da ist noch sehr viel Kampf mit verbunden. Und das hat meiner Meinung nach mit wenig Inklusion zu tun. Also wenn Leute darum kämpfen müssen, jederzeit auf Toilette gehen zu können, wann sie es möchten und nicht, wann man für sie Zeit hat, wie es in einem Behindertenwohnheim zum Beispiel sein könnte, wo ein Mensch oder zwei Menschen für mehrere Bewohner zuständig ist. Das hat meiner Meinung nach wenig mit würdevollen und selbstbestimmten Leben zu tun, solche Wohnformen. Und da bin ich natürlich sehr froh darüber, dass ich hier in meiner eigenen Wohnung leben kann. Und aber nichtsdestotrotz heißt es alle 2 Jahre doch mal wieder einen kleinen Kampf zu führen und um das weiterhin bewilligt zu bekommen.
Das wusste ich gar nicht. Also wie gesagt, meine Freundin da aus dem Betrieb, da habe ich ja auch viel mitgekriegt eben von den Alltagsproblemen, aber das hat sie entweder höflich verschwiegen oder ja. Das finde ich ja auch total bescheuert. Also. Aber wie ist es denn? Also da weiß ich, dass immer das Problem auch war, diese Assistenz überhaupt zu casten, also dass man genug hat. Bekommst du irgendwie dann die Assistenten vom Amt oder musst du letztlich, bist du selber Arbeitgeber und musst die auch immer wieder einstellen und wenn einer ausfällt, musst du wieder jemanden neuen anlernen?
Also ich bekomme monatlich ein persönliches Budget, so heißt das, vom Landschaftsverband und davon kaufe ich mir die Assistenz quasi ein, bei einem Assistenzdienst. Ich bin bei einem Assistenzdienst und meine Assistenten sind alle dort angestellt. Aber ich suche sie aus. Also ich mache das Casting, ich stelle Stellenangebote, also schreibe ich und setze die online und mache dann eine Art Casting und lade die Leute in ein Café ein und lerne sie dann erstmal kennen und genau, und dann, wenn es passt, kommt es zu einem Probetag und wenn es dann immer noch passt, dann zu einer Einstellung.
Und wie ist so dann insofern die Trefferquote? Also ich konnte mich da eben, weiß noch, dass immer das Problem war, dann hörte irgendwie jemand auf und dann waren immer Lücken und dann waren irgendwelche Leute, die dann noch irgendwie, was weiß ich, in der Pflege dann arbeiten wollten. Das waren dann schon auch, die waren schon über 50 und dann, also jetzt nichts dagegen, aber aber sind Leute so auf dem letzten Bildungsweg dann völlig ohne irgendwie Verständnis und also ich kann mich erinnern, es war so anstrengend, da das gutes Personal zu bekommen. Ja. Ist das für dich auch so, oder?
Ja, also definitiv, insbesondere, weil ich das Gefühl habe, dass es noch nicht bei allen Menschen angekommen ist, dass man mit einem Menschen mit Behinderung auf Augenhöhe kommuniziert und auch umgeht. Viele verfallen dann doch in diesen Betreuermodus. Und ja, ich glaube, es fällt einigen Menschen dann immer noch schwer, dass ich wirklich selbstbestimmt bin und dass ich ganz klare Vorstellungen auch habe, wie ich etwas haben möchte und dass das nichts mit penibel sein zu tun hat oder anstrengend sein, sondern einfach ja, selbstbestimmt halt und dass man halt nicht immer alles ausdiskutieren muss, wie viel Muskatnuss mache ich jetzt in meinen Kartoffelgratter. Es gibt so Kleinigkeiten, wo ich mir dann denke, oh nee, also.
Wie viel Muskatnuss macht man in deinen Kartoffelsalat?
Ich liebe Muskatnuss.
Ja, schon einiges.
Einiges, aber ungefährlich noch.
Ja, ja, noch nicht, also oft an der Schwelle zur psychedelischen
Wirkung. Genau. Wirkung,
ja. Mhm. Ja, da gibt's auch, ich muss jetzt gucken, dass ich meine Themen zusammenhalte, aber da erinnere ich mich auch an einen interessanten Post, den du dazu gemacht hast, diese Beziehung zur Assistenz, also weil es ja auf der einen Seite, es ist ja so eine professionelle Seite natürlich und dann geht es ja dann auch oft, weil es ja auch so privat ist und weil man Leute dann auch, ja, dann geht es auch in so freundschaftliche Weise und dass das schwierig ist, dann das oft zu trennen. Also das habe ich jetzt da, also in diesem Fall eben auch immer mal erlebt, dass dann irgendwie, ja, dass man dann gar nicht mehr weiß, so wo ist man jetzt Freund, ist man jetzt eben Assistent und das für beide Seiten, dass es dann erstmal ein Lernprozess war.
Genau. Ich glaube, viele stellen sich die Arbeit auch vor, wie bei dem Film Ziemlich beste Freunde, ne? Und
den habe ich leider nicht gesehen.
Ja, und da ist es ja auch so, dass ja, der arme Mann mit Behinderung hat seinen Freund in seinem Pfleger gefunden und das kann natürlich passieren. Es gibt Verbindungen, die entstehen dann, aber ich muss sagen, das macht das Ganze sehr kompliziert. Ja, die Arbeitsebene einfach aufrechtzuerhalten und ein professionelles Miteinander zu schaffen. Und Genau, deshalb bin ich eigentlich schon eher gerne Erdetyp, die Assistenz auch auf eher auf Distanz zu halten. Also mir ist ein offenes, freundlicher Umgang ist mir sehr wichtig, aber ich möchte da eigentlich keine freundschaftliche Komponente, weil man bei einem Freund immer auf irgendeine Art und Weise Rücksicht nehmen wird, sei es auf Seiten der Assistenz oder meinerseits, dass ich vielleicht mir dreimal überlege, ob ich nachts ein viertes Mal rufe bei einer Freundin, bei der ich weiß, dass sie gestern und vorgestern eine anstrengende Zeit hatte. Und wenn ich aber mit meiner Assistentin nur auf professioneller Ebene Kontakt habe, dann beeinträchtigt mich das weniger in meinem eigenen Privatleben. Weißt du, was ich meine?
Finde ich sehr vernünftig, weil diese Verstrickung, genau wie du sagst, das fühlt sich dann einmal irgendwie ganz gut an, aber auf der anderen Seite hast du dann auch wieder so Verbindlichkeiten geschaffen, die dann in so einem anderen Alltag dann wahnsinnig viel verkomplizieren können.
Genau.
Du hast ja vor Instagram hast du ja auch einen Blog gemacht, nicht wahr? Also so, die Älteren werden sich erinnern, so junge Leute, so Blog, was redet ihr, Boomer? So, nee, es gab ja damals auch noch andere. Komm, fühlst du den noch? Ist der noch so aktiv wie am Anfang? Oder hat sich das jetzt auf Social Media quasi umgelenkt, deine?
Ja, also ich blogge immer noch hin und wieder für die alten Hasen, die halt kein Instagram oder TikTok haben, genau. Hin und wieder, ja, aber auch nur ja einmal im Monat oder einmal in zwei Monaten, genau.
Naja.
Aber es war mein Anfangsbaby, so habe ich gestartet, genau.
Genau, und du hast da ja, du zeigst da ja ganz viel Facetten auch von deinem, was ist das für ein Geräusch?
Das ist der Nachbar, glaube ich.
Ist der Nachbar eine Katze?
Keine Ahnung. Ich glaube, es ist eine Tür gewesen von oben.
Ah, ach, ist ja verrückt. Man hört auch die, irgendwer rennt auch oben.
Ja, ich hasse das auch, wenn ich Videos drehe, also das Getrampel.
Ja,
ein stetiger Begleiter, dann weiß man auf jeden Fall, dass ich es bin, die interviewt.
Ja, genau. Wenn man es faken würde, müsste man da so eine Tonspur drauflegen. Nee, ich finde es das gut, dass wenn man so zum Beispiel einen Kaffee aufnehmen würde, dann wäre der Sound noch ganz anders. Also ich ärgere mich eher, wenn ich so privat dann immer mal so einen Podcast gemacht habe und dann stelle ich da die Bierflasche oder was ich da trinke, so Evian-Wasser ab und das hört man dann, denke ich so, das muss nicht sein. Wenn jetzt von außen irgendwie was kommt, das kann man ja nicht alles beeinflussen.
Ja.
Wir sind ja nicht im Panic Room, liebe Friends. So, also genau, du stellst ja ganz viele Facetten von deinem Alltag dar. Und es gibt ja auch bei die Partei, in deinem Parteiengagement gibt es ein Foto von dir vor einem Plakat, wo steht drauf, auch Hot Wheel fickt gut.
Genau.
Was ja auch ein Thema ist für dich, so dass du Sexualität einfach, dass du zeigst, dass es die eben auch eben für Menschen mit Behinderungen ganz selbstverständlich gibt. Und das ist ja wahrscheinlich eh schon ein großes Empowerment eben, dass man damit auch genau offen umgehen kann und du ja besonders. Also fällt dir das leicht? Bist du eher so ein offener Typ, so ganz ein bisschen exhibitionistisch veranlagt? Oder ist das für dich eher so, dass du sagst, so, das ist mir wichtig, dass das einfach eine Entsprechung hat, auch eben in der Öffentlichkeit?
Ja, ich muss sogar sagen, teils. Ich spreche gerne über das Thema Sexualität, andererseits aber habe ich, wo man es vielleicht nicht meint, wenn man meine Sachen sieht, doch Hemmung und überlege auch immer dreimal, ob ich das wirklich posten soll, weil ich aus einem sehr konservativen Haushalt komme. Also meine Mutter, die ist nicht so erfreut, dass ich so offen über das Thema spreche, und der andere Teil meiner Familie hat es, glaube ich, so mehr oder weniger akzeptiert, meine Mutter jetzt auch mittlerweile, aber sie sind kein großer Fan davon. Aber ich muss sagen, Und das ist auch das Einzige, was mich hemmt an der Sache, dass ich mir dann darüber Gedanken mache, okay, was denkt mir jetzt meine Familie schon wieder über mich? Und da denke ich mir aber, das ist der falsche Ansatz, sich dann davon bremsen zu lassen. Weil wenn es nur das ist, dann was soll's, mache ich es halt eben. Genau, und mir ist es halt einfach auch super wichtig, weil das Thema Behinderung und Sexualität doch dennoch ein Tabu ist in unserer Gesellschaft. Man könnte meinen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weniger geworden, weil auch Begriffe wie Sexualbegleitung und Sexualassistenz ist ein bisschen bekannter geworden. Ist auch gut, stört mich aber auch auf der anderen Seite, weil ich das Gefühl habe, dass mittlerweile Menschen eine Sexualität zugesprochen wird, aber nur in professionellem Kontext.
Genau.
Genau, und das finde ich scheiße einfach. Also ich möchte geliebt werden, ich möchte Sex haben und nicht von Menschen, bei denen ich es mir kaufe quasi. Das ist in Ordnung, wenn man das nutzt, aber das sollte nicht ja das Hauptaugenmerk sein, wenn es um die Sexualität behinderter Menschen geht. Und mir ist aber noch wichtiger die Sexualität behinderter Frauen oder Menschen, die sich diesem Geschlecht dazugehörig fühlen, dass ja sie auch als sexuell aktive Menschen wahrgenommen werden und nicht als asexuell. Ich glaube, das ist nochmal zwischen Männern und Frauen nochmal ein Unterschied. Ich glaube, dass man Männern mit Behinderung doch mehr Sexualität zugesteht als Frauen. Frauen sieht man ja dennoch oft aus der Opferrolle, also dass eine Frau sexuell missbraucht werden kann oder sexuell missbraucht wird. Und das ist ein wichtiges Thema. Das ist auch so, dass es gibt Studien, die belegen, dass Frauen mit Behinderung 3-mal so oft von sexuellen Übergriffen betroffen sind als Frauen ohne Behinderung. Aber dennoch haben auch Frauen mit Behinderung gerne Sex und haben auch Sex. Und genau, also das ist mir halt auch insbesondere bei meiner Arbeit auch aufgefallen. Durch meinen Blog werde ich ja doch hin und wieder eingeladen zu Universitäten, zu Vorträgen oder Podiumsdiskussionen, und da kriege ich ganz viel Verunsicherung immer noch mit. Ich hatte einmal war ich in Würzburg und da kam Leiter aus Behindertenwohnheimen auf mich zu und sagten, dass sie mit der Sexualität behinderter Männer gut umgehen können mittlerweile, dass man den Sexualbegleiter bestellt oder vermittelt. Und aber bei Frauen hat man Hemmung, weil man nicht weiß, was hinter der Tür dann doch passiert. Geschieht alles nach
konsensual, ja.
Genau. Ihrem Willen oder ja, also das ist halt so eine Sache, wo ich dann auch immer denke, ja gut, aber Männer können auch missbraucht werden. Also wenn ihr denen schon die Möglichkeit eröffnet, eine Sexualbegleitung zu bestellen, dann dasselbe kann halt auch andersrum passieren. Und aus Angst, dass es zu sexuellem Missbrauch kommen könnte, das zu unterbinden, finde ich sehr schwierig. Ich bin halt eher dafür, dass man aufklärt und die Frauen mit Behinderung empowernd, dass sie erkennen, was sie wollen, was sie gut finden, was sie nicht wollen. Und das ist ein viel, viel größerer Beitrag zur selbstbestimmten Sexualität behinderter Frauen.
Ja, also ich finde da auch deine Sichtbarkeit sehr, sehr inspirierend. Also auch jetzt von außen betrachtet und denke ich so, wow, das muss ja ganz viel auslösen für viele Betroffene, die das immer nur so mit sich ausgemacht haben und gar nicht dann eben vielleicht dachten, dass das möglich ist oder dass ihnen das so zusteht oder dass sie das irgendwie einfordern können. Und das finde ich schon ganz, ganz, ganz wichtig da.
Ja,
du bist ja so im Datingpool recht aktiv, sieht man ja dann auch immer mal wieder. Also du bist ja da Also du gehst da ja mit gutem Beispiel voran und lebst, genau, dich da ja sehr aus.
Also. Ja, also zu meiner Single-Zeit war ich schon sehr aktiv, wobei ich sagen muss, es hat auch Zeit gebraucht. Ne? Also das, ich habe von klein auf schon stark mitbekommen, dass ich gut bin, wie ich bin klug, ich bin witzig, aber alles, was um das Thema Liebe oder Sexualität, das wurde schon eher unter den Tisch gekehrt, entweder gar nicht thematisiert und wenn doch, dann eher aus der Perspektive, dass ich vielleicht jemanden finden werde, der ebenfalls in meiner Lage ist. Und natürlich, das ist auch nicht schlecht, eine Beziehung zu einem Mann mit Behinderung zu führen, aber es wurde halt eher so abgetan, als hätte ich nie die Möglichkeit oder werde sie nie bekommen, mit einem Mann ohne Behinderung zusammen zu sein oder dass sich generell ein Mann ohne Behinderung für mich interessieren würde. Und das hat mich sehr, sehr lange begleitet und mir auch das Leben schwer gemacht, muss ich sagen. Und also ich war nicht immer so eine taffe Persönlichkeit, die gesagt hat, das ist mir alles egal, sondern habe mich schon auch eine Zeit lang davon beeinflussen lassen.
Ich habe gesehen, 30 bist du jetzt geworden. Oder
ja, 31.
Ist okay. 31. Seit wann kannst du das so, kannst du das jetzt einfach zutrauen und machst das alles so und wann, wie lange hast du dich da auch noch selber zurückgehalten gefühlt?
Was meine Sexualität angeht, meinst du? Das hat ja alles sehr lange gedauert. Ich habe ja sehr viele Stationen in meinem Leben, bin ich durchlaufen. Ich war ja mal sehr, sehr streng religiös. Ich war mal bei den Zeugen Jehovas.
Ach, jetzt. Die Zeugen Jehovas und die Partei.
Ja, also irgendwie habe ich ein Faible für Gruppierungen.
Und graue Anzüge.
Ja, genau, graue Anzüge. Weil der Austritt bei der Partei fand ich schlimmer als bei den Zeugen. Das habe ich auch die letzten Tage schon oft gesagt. Genau, und da war das ja sowieso, dass man keinen Sex vor der Ehe hat und so. Ne? Und da war ich, glaube ich, bis zu meinem 24. Lebensjahr und bin dann da ausgetreten. Jetzt versteht man vielleicht auch, warum das so ein bisschen schwierig ist meiner Familie gegenüber, dass ich so offen über Sexualität spreche.
Die sind da noch dabei.
Ja, meine Mutter ist Zeugen Jehovas, genau. Und das ist immer so eine Gratwanderung. Und aber was wollte ich eigentlich sagen? Genau, und dann hatte ich ja meinen ersten Freund. Ich glaube mit 24, 25. Und da hatte ich auch mein erstes Mal dann erst. Und das war ja auch nochmal was ganz anderes als das, was ich danach erlebt habe, weil mein Ex-Freund, der hatte eine ähnliche Behinderung wie ich. Sprich, er konnte sich auch kaum selbstständig bewegen. Das heißt, Sexualität ging meistens nur mit Assistenz. Und das war dann halt nochmal was ganz anderes. Ne? Und da war ich mit ihm 3 Jahre zusammen. Und 28, 27 war ich dann so und habe danach auch erstmal ein Jahr für mich so gebraucht. Habe zwar gedatet, aber es ging nie irgendwie weiter, weil ich mir das auch nicht so zugetraut habe, weil ich auch diese Ängste in Bezug auf Missbrauch hatte. Was ist, wenn ich mich mit jemandem dann hier alleine im Zimmer befinde und ich kann dann doch nicht nach meiner Assistentin rufen? Das waren dann schon so stetige Begleiter. Und da war aber auch meine beste Freundin einfach ein wichtiger Bestandteil, glaube ich, in meinem Leben, mich aus dieser Bubble da einfach rauszuholen. Und die hat mir dann auch immer gesagt, Katja, du bist eine total attraktive Frau, du bist humorvoll und also warum sollte sich ein Mann ohne Behinderung nicht auch für dich interessieren und warum nur aus diesem Aspekt des Missbrauchs oder dass es irgendwie was Gefährliches sein könnte. Und ja, und dann habe ich mich dann irgendwann dann doch getraut und bin dann auch aufgegangen, aufgelebt, genau. Dann, ja, es war nochmal ein ganz anderer Sex als mit meinem Ex-Freund und weil da halt eben nicht noch jemand Drittes dabei war. Und es war, ja,
klar,
eine andere schöne Erfahrung, genau.
Ja, und jetzt lebst du auch in der Beziehung.
Genau. Ich habe jetzt auch einen Freund, diesmal ohne Behinderung. Und genau, da ist das Thema Sexualität natürlich auch nochmal viel einfacher und bedarf nicht mehr so viel Organisation und genau, wie bei meinem Ex-Freund, weil die Sexualassistenz war ja auch nicht immer parat, sondern meistens konnte mir einen Monat im Voraus einen Termin vereinbaren. Und
so. Ja. Ja, also ich meine, wenn man sonst nicht die Möglichkeit hat, ist das ja auch was wert, aber ja, es klingt natürlich dann schon ganz verrückt, so dass ja, man Sexualität im Voraus planen muss und dann, man möchte ja auch eine Stimmung dazu haben, also und die ist sicherlich nicht so 100% planbar, also, aber mal bestimmt, also ja, hat sich auch arrangiert dann dahingehend. Und ja, und wie ist es, ja, ich weiß ja nicht, was für Vorurteile müsste man hier nochmal abbauen, die da zu dem Thema herrschen?
Welche Vorurteile da?
Ja,
also ich glaube, es gibt, also das bekannteste oder die bekanntesten Vorurteile sind ja einfach auch, dass der Sex vielleicht langweiliger sein könnte, weil nicht alle Stellungen eventuell möglich sind. Und ja, das ist halt auch etwas, wo ich mir auch totale Sorgen gemacht habe, auch bei meinem Freund, weil ich vielleicht auch dachte, dass ihm mit mir etwas fehlt. Und das ist dann natürlich auch total wichtig, einfach auch offen in der Beziehung über solche Sorgen, Bedenken zu sprechen. Und ja, also mein Freund sagt mir halt auch immer wieder, dass es klar für ihn anders ist, weil ich bin seine erste Frau mit Behinderung und bisher hatte er keine Erfahrung damit und er sagt halt, dass es halt ihm gar nichts ausmacht. Also es ist anders, aber es ist nicht schlecht anders. Und es ist ja im Grunde irgendwie immer mit jeder Person anders. Und ich glaube, dass man sich das auch viel zu eingeschränkt vorstellt, dass super wenig möglich ist. Und im Gegenteil, es gibt, glaube ich, andere Stellungen, die andere Paare ohne Behinderung vielleicht nicht so machen, weil sie da gar nicht auf die Idee kommen müssen. Also man ist ja schon kreativ und kann doch einiges umsetzen. Und ja, ich fand es eigentlich ganz schön, dass mein Freund mir dann auch gesagt hat, dass er ja noch nie so innigen Sex mit einer Frau hatte wie mit mir. Also, weil wir müssen ja echt so eine Symbiose bilden, weil ich mich nicht bewegen kann. Gleicht er das natürlich auch irgendwo aus. Und ja, ich muss sagen, dass ich das dann auch irgendwie in dem Moment auch vergesse, dass mein Körper gar nicht sich bewegen kann, sondern dass es sich dann so zu einer Einheit bildet, dass man das in dem Moment auch komplett vergisst und das super schön ist.
Ja, ich finde auch gut, was du gesagt hast, dass ja eben, dass ja jedes Paar ja irgendwie sich zusammenfinden muss und bei den einen passt es dann mehr oder weniger. Aber das ist ja auch eben so eine Sensibilität, die man zu jedem Partner neu entwickelt und eben je weiter man sich öffnen kann, desto weiter kommt man dann eben auch in der körperlichen Beziehung. Es ist gar nicht mal, dass man jetzt irgendwie so die Motorik da abgleicht und daraus ergibt sich dann, wie toll ist das Sexleben. Das geht ja eben auch, wie sehr hat man Lust auf jemanden und kann sich dann einfach zusammenfinden.
Ja, Sex ist halt auch nicht irgendwie eine Sportart, bei der man irgendwie was leisten muss, sondern ja, wenn sich beide wohlfühlen, dass sich für beide gut anfühlt, ist, gibt es doch eigentlich nichts Besseres.
Und gibt es dann ganz viele jetzt auch behinderte Frauen, die dann dir schreiben und sich freuen über dein Engagement? Oder predigst du so in so von der Kanzel und weißt gar nicht so, was ankommt? Wie ist so das Feedback, was auf deine ganze Arbeit ist? Es ja auch ein Stück weit. Also ja. Du machst ja auch letztlich Öffentlichkeitsarbeit für ganz viele wichtige Sachen, auch wenn es private Sachen sind.
Doch, ich bekomme viel Feedback, sowohl von Frauen mit Behinderung, die sich in mir wiedersehen und Dinge ähnlich erleben oder genauso und sich dann auch darüber freuen, dass da jemand so offen darüber spricht. Und was ich aber auch voll schön finde, ist, dass auch Frauen ohne Behinderung sich bei mir melden und sich ebenfalls in mir wiedersehen, nur aus anderem Anlass oder aus einer anderen Perspektive, dass sie Dinge ähnlich erleben, aber aus anderen Gründen. Und das finde ich eigentlich voll schön, dass das, ich glaube, man tendiert als Mensch mit Behinderung manchmal, sich doch sehr anders zu sehen. Und weil man das von außen vielleicht oft mitbekommt, aber im Grunde haben wir doch alle dieselben Sorgen, Ängste, Bedenken, auch gerade in Bezug auf Liebe und Partnerschaft.
Ja, also ich bin ja jetzt ein Typ, ich kann mich auch in vielen deiner Aspekte und so wiederfinden, in irgendwelchen Storys. Und ja, es gibt noch so einen Aspekt, hast du ja auch noch mal aufgegriffen, dass es noch so eine Ignoranz gibt gegenüber deinem jetzt nicht behinderten Freund, dass man dann denkt, so ja, irgendwas, dass man diese Paarung, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die von außen dann den Leuten als irgendwie erklärungsbedürftig so vorkommt. Also bitte sag doch mal, was ist jetzt hier los? Ja. Dass man da nicht per se erstmal davon ausgehen kann, dass es so ist. Also.
Ja, genau, das stimmt. Also ich habe das ja von meinem Freund mitbekommen, Reaktion aus seinem Bekannten- und Freundeskreis. Am Anfang war das noch alles total cool und waren so alle neugierig darauf, was gibt's Neues zwischen uns beiden. Und als es dann darum ging, dass es halt doch ernster wurde, da waren doch die ein oder anderen Menschen ein bisschen verblüfft oder irritiert. Zumal mein Freund sehr viel Sport macht. Rennrad fährt er und der läuft, macht manchmal auch an einem Marathon, nimmt er teil und also ist halt schon sehr sportlich, der gute Mann. Und das ist so, ich glaube, das Irritierendste, was die Leute finden, dass mein Freund mit mir zusammen ist, obwohl er halt so eine Sportskanone ist. Und dann auch so Sachen zu hören bekommt, wie, ja, meinst du denn nicht, dass zu dir eine Frau passen würde, die mit dir laufen könnte oder Fahrrad fahren? Und
du bist ja richtig fies schon.
Genau, eigentlich. Und ich denke mir auch so, ja gut, also selbst wenn ich laufen würde, das würde noch lange nicht bedeuten, dass mit meinem Freund, wie er es manchmal tut, 400 Kilometer in der Woche fahren würde. Also da, mein Freund ist ein bisschen gestört, was das angeht.
400 Kilometer, das ist ja...
Also das würde ich wahrscheinlich auch gar nicht selber machen. Also ich bin jetzt irgendwie, ich gucke keine Fahrradfahrer an und denke mir so, ach, könnte ich nur. Also ja, oder wir waren letztens auf einer Feierlichkeit, da kam eine Frau zu ihm und sagte, ja, du hast es ja schon nicht einfach, oder? Sie hat ja Assistenz, das ist immer irgendwie jemand in der Nähe, das ist doch bestimmt total schwierig für dich. Und wie ist das denn überhaupt? Wie ist ihre Lebenserwartung? Also sie hat mich mit der Beatmung gesehen, natürlich, und gleich den Tod, glaube ich, verbunden mit mir und gesagt dann irgendwie, ja, wie ist denn ihre Lebenserwartung? Und könnt ihr denn überhaupt Kinder kriegen? Und ist jetzt sehr intim, die Fragen sind die, aber ganz ehrlich, die anderen fragen sich das hier und ich bin so mutig und stelle die Fragen. Aber hübsch ist sie, hübsch ist sie. Und dann denkst du so, boah, Leute, also mein Freund tut mir dann auch immer total leid, weil er er musste sich ja noch nie für eine Beziehung irgendwie rechtfertigen, mhm. warum er mit einer Frau zusammen ist. Und jetzt wird er quasi in diese Rolle geschubst und es ist einfach so unnötig. Also ich finde das so furchtbar, dass Menschen, wenn sie mich dann sehen, dass sie wirklich tatsächlich das gerade in mir gesehen haben und nicht irgendwie das hinterfragen und sagen, okay, die müssen sich ziemlich gut verstehen. Irgendwas ist da bei denen, was super gut matcht und keine Ahnung, stattdessen werde ich mit in dem Fall Tod und Elend verbunden. Das sind jetzt keine alltäglichen Reaktionen, das muss ich dazu sagen. Aber das sind so quasi die krassesten, die ich seit der Beziehung zu meinem aktuellen Freund erlebt habe.
Kann sich auch jeder nochmal selber so hinterfragen, also dass man da so viel da so Einblick bekommt und dann einfach auch ja, also auch was draus machen kann. Katja.
Ja.
So, ich glaube, ich habe dich jetzt hier genug gelöchert. Gibt es noch etwas, was du gerne loswerden möchtest hier? Weil es zum Schluss die Leute, die bei so einem langen Podcast zum Schluss noch dran sind, Grüße, die wollen es wirklich wissen. Also.
Ja, ich würde mir halt einfach wünschen, dass in unserer Gesellschaft Frauen mit Behinderung, alle Menschen, die sich diesem Geschlecht zugehörig fühlen, auch als solche wahrgenommen werden. Genau, das ist so mein Wunsch an die Gesellschaft.
Sehr gut, das stelle ich vielleicht ganz vorne an nochmal. Genau. Dann. Also ja. Ich finde, das kommt auch sehr rüber bei allem, was du machst und was du ausstrahlst. Und das ist halt einfach was, was Verbreitung finden müsste, noch viel mehr. Danke. Toll, dass du das machst.
Dankeschön.
So. Okay. Und jetzt nehmen wir auf.